Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Powerlifting und alles, was mit Kraftsport zu tun hat. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser wundervollen Episode, denn ich hatte das erneute Mal, beziehungsweise ein erneutes Mal, das Vergnügen, meinen Freund Jannis Karrer mitten in der Show als Gast am Start zu haben. Zusammen mit Jannis sprechen wir über verschiedene kontroverse Themen und das ist nämlich auch genau die Thematik dieser Folge. Wir sprechen über kontroverse Themen im Bereich des Bodybuilding, zum Beispiel über Übungen. Dabei gehen wir auf verschiedene Übungen ein, wie zum Beispiel den Deadlift, insbesondere dem Sumo Deadlift, die Bent Over Row, die aktuell sehr, sehr stark in den Himmel gehypt wird, und noch verschiedene weitere Übungen, wie beispielsweise die Belt Squat und so weiter und so fort. Also wir gehen auf sehr, sehr viele verschiedene Dinge ein und ja, erläutern euch da einfach anhand unserer Erfahrung, ja, nicht nur mit dem Science-Based Training, sondern auch mit der Erfahrung, All-In bei verschiedenen Übungen zu gehen. Wieso, weshalb, warum wir gewisse Übungen gut finden und warum gewisse Übungen mit einer bestimmten Ausführung unserer Meinung im Bodybuilding keinen Platz haben. Wenn ihr Bock auf diese Folge habt und diesen Content allgemein feiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr direkt zu Beginn einen Screenshot macht, das Ganze in eure Instagram-Story haut und mich und Jannis verlinkt, sodass der Podcast The Age of Iron noch ein bisschen mehr wachsen kann, noch mehr Leute erreicht und wir eine noch stabilere Community erzeugen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Wir hören uns. Bis dann. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Heute habe ich mal wieder die besondere Ehre, meinen altbekannten Kollegen Jannis Karrer hier mit am Start zu haben. Jannis, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du, glaube ich, noch vor deiner Abschlussprüfung.
Genau.
Jetzt ist die Abschlussprüfung vorbei. Bist du jetzt offiziell Arzt?
Yes.
Kann man dich mit Doktor ansprechen?
Endlich, ja.
Ja. Hast du jetzt schon Doktortitel? Nee, oder?
Nee. Da bin ich jetzt gerade noch dran. Ich muss eine Dissertation, eine Arbeit schreiben und bin noch dran.
Aber entspannter jetzt, oder?
Ja, viel.
Etwas.
Viel entspannter. Ja.
Musst du jetzt direkt schon arbeiten?
Nö.
Müssen also bis jetzt zu Hause, bis das vorbei ist, oder was?
Also die meisten machen es, aber ich habe jetzt nur 6 Wochen habe ich gearbeitet, aber schon. Aber das war noch quasi Teil des Abschlusses, weil wegen Corona was in der Prüfung ein bisschen anders und das war so quasi ein Teil jetzt der Abschlussprüfung, das Arbeiten.
Okay.
Als Arzt.
Und wie geht's jetzt weiter? Wie lange dauert das jetzt noch, bis du die Doktorarbeit geschrieben hast?
So grob bis im Sommer habe ich geplant, ja.
Und so lange hast du quasi jetzt noch Freizeit, in Anführungsstrichen.
Genau, also ja.
Bevor es dann richtig ins Berufsleben wahrscheinlich eingeht, ne?
Ja, mal schauen, wie ich das mache. Mal schauen.
Bodybuilding-Profi. Mach 2021 zu deiner Saison.
Ja.
Und muss nie wieder arbeiten.
Wäre nice, ja.
Viel zu gut. Nee, okay, kleiner Exkurs, aber heute soll es prinzipiell um das Thema kontroverse Übungen, kontroverses Trainingsmindset und alles, was damit zu tun hat, gehen. Freue mich auf jeden Fall mega, die Folge abzudrehen. Ich glaube, das wird ziemlich witzig, weil wir beide ja eigentlich science-based unterwegs sind.
Genau.
Aber ich glaube, beziehungsweise ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich in den letzten Jahren jetzt eigentlich gar nicht mehr so science-based trainiere. Also so, ich interpretiere Sachen anders, wie ich es noch vor 3 Jahren gemacht habe, glaube ich. So, wie sind bei dir?
Ich glaube, das ist sogar mehr Science-Based, was wir jetzt machen, weil ich denke, wir haben jetzt langsam begriffen, dass wir die Grundlagen nehmen sollen und auf den aufbauen, quasi unser Training strukturieren sollen und nicht quasi die Grundlagen als, zumindest bei mir war es ein bisschen so, dass ich die Grundlagen zu sehr als einen Stein gemeißelt gesehen habe. Mhm. Das Set, also weniger als Grundlage halt, mehr als quasi Anleitung. Weil schlussendlich, wenn man sich mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzt, was die einzelnen Studien mal wirklich liest, oder auch zum Beispiel über Mass oder so, dann fällt halt schon auf, dass vieles, was wir da so angenommen haben, sei wissenschaftlich jetzt erwiesen, sage ich mal, ist gar nicht so klar.
Weißt du? Ja. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, das war so ein kleines Verkaufstool auch für viele Leute, ne? Mhm. Früher. Also so, die haben sich da auf diese Science-Base halt extrem was aufgebaut, ne? Auch ihr ganzes Dasein. Mhm. Und weil gewisse Leute halt so ein großes Standing dann in der Szene hatten, so wurde das dann irgendwie so implementiert bei anderen und da ist was draus gewachsen, so dass irgendwie so die Natural Bodybuilding-Szene definiert. Aber ich bin froh, dass wir gerade noch mal so ein bisschen davon weggehen. Ne? Also so, weil, wie du schon gesagt hast, so wir haben halt eben viel schon zusammen auch angesehen und gedacht, wir wissen viel, aber eigentlich wissen wir gar nichts. So, und ich schäme mich manchmal aktuell so wirklich so vor so erfahrenen Bodybuildern, die eigentlich so intuitiv mir schon immer das Richtige gesagt haben. So, und ich immer gedacht habe so, was labert der gerade? So, Digga, hier Studie XY sagt so und so, ne? Ist nicht so. Also, weißt du, was ich meine? Das ist, ich habe so das Gefühl, ich habe viele Meinungen ein bisschen belächelt, weil ich gedacht habe, so, ja, okay, ich weiß es besser, weil ich irgendwie die Studie XY gelesen habe und die halt eben in der Studie zeigt, ja, keine Ahnung, ein Athlet wächst vielleicht besser mit einer RPI 7 statt mit einer RPI 10, so, ne?
Ja, ja. Ja, was du meinst, aber ich denke, das hat nicht damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie von Science-Based Training weggehen. Im Gegenteil, denke, jetzt trainieren wir noch eher Science-Based als vorhin. Ich glaube, vorhin war es so eine Miss-Application.
Ja, ja, genau.
Der Wissenschaft.
Ja, das trifft gut.
So. Also jetzt nicht jetzt im Extremen, aber schon halt tendenziell ein bisschen so, weißt du. Und ich muss auch sagen, dass viele Dinge ich inzwischen auch nochmal anders sehe, einfach aus praktischen Gründen. Weil auch wenn es aus theoretischen Gründen sinnvoll wäre, jetzt immer RP 6 oder 8 zu trainieren, ich bin einfach nicht zuversichtlich, dass man das wirklich die RP 7 so gut abschätzen kann. Und nur schon aus dem Grund, eine höhere RP zu trainieren, macht aus meiner Sichtweise dann einfach nur Sinn. Weil wenn du nicht weißt, wo RP 7 ist, nützt es dir nichts.
Also was mir immer auffällt, ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe halt gewisse Übungen, so da kann ich mental aktuell gar nicht mehr an der RPI 10 auch gehen. So, deswegen, also ich muss gedanklich schon auf die RPI 10 pushen. So, ich muss gefühlt ans Muskelversagen kommen, um letzten Endes auf dem Video so eine RPI 6, 7 zu haben. Beispielsweise gestern habe ich gehoben, ne, so auf dem Hybrid-Sumo. Und das ist mir auch aufgefallen, so, das war, also von dem Gewicht, was ich mir gebroken hatte, dachte ich so, ja, okay, das kommt halt eben hin, auf die Rap-Anzahl, die ich da bewältigen will, so, und da habe ich gehoben und dachte so, wow, ja, okay, safe RPI 8, so, das war, hat mich rausgeschossen, so, guck das Video, so, das war ohne Form-Breakdown, ohne alles. Und war dann irgendwo bei einer 6,5, so, ne, also hätte ich das dann im Nachhinein eingeschätzt. Und da dachte ich auch so, ja, gut. Wenn du dann halt eben nicht versuchst, all-in zu gehen, dann landest du auch sowieso gar nicht auf den RPIs, die du da überhaupt targetieren willst.
Ich frage mich einfach, ob du das wirklich Bildung so gut einschätzen kannst aus Videos, weil, sagen wir, ich denke, Leute, die extrem gute Technik haben und die von Rap 1 bis letzte Rap quasi genau gleich halten, bei denen wird sich's nie allzu, ja, wird nie so streng aussehen. Generell nicht. Ich glaube, das ist eher sogar ein positives Ding, wenn die Technik nicht nach einer RPI 11 aussieht, sag ich mal. Ne?
Ja, also quasi würdest du das jetzt von dem Muskelversagen abhängig machen?
Ja.
Also, das ist ein guter Punkt, weil mir ist gerade jetzt noch so ein Beispiel eingefallen, zum Beispiel ein ADL. Ne? Wenn ich den kontrolliere auf einem Video, ja, der fühlt sich innen drin an, als ob sich, also so, und das ist, wissen wir beide so, gerade als Medizinfachkräfte, sage ich jetzt mal, dass eine Wirbelsäule zum Beispiel innen drin unter einem Röntgenbild oder unter einem MRT etc. sich anders bewegen kann, als es optisch aussieht, beziehungsweise eine Bewegung stärker oder schlechter oder anders aussieht. Also, wir nennen es einfach mal anders. Ne? Und wenn ich ein ADL mache, so innen drin fühlt sich das an, als ob sich alles verzieht, ne? Als ob du gar nicht mehr so in die Übung reingrinden kannst und außen guckst du das Video und denkst so, ja okay,
ja,
RPI 6.
Safe,
ne?
Safe, ja.
So, aber innen drin merkst du schon, wie jede Bandscheibe so dir am liebsten so raushüpfen würde so und du, weißt du, also so, es fühlt sich einfach komfortabel an, ne? Also so, nicht, dass jetzt irgendwie dadurch was passiert, nur weil sich die Wirbelsäule vielleicht nicht so ganz so physiologisch anfühlt in der Form, aber es fühlt sich komplett intrinsisch anders an, wie es objektiv aussieht. Ja. Und das ist ein guter Punkt, den du auch eben genannt hast, weil ich glaube, man kann es anhand von einem Video nicht immer abschätzen.
Und ich habe auch gemerkt, also gerade früher, als ich noch öfters mal jemanden dabei hatte beim Training, also so einen Trainingspartner. Und in der Zeit hatte ich auch wieder jemanden, der mir dabei war, eigentlich so ein Trainingspartner. Aber ich sag mal so, früher war es noch ein bisschen extremer, was das Spotting anbetrifft, weil ich früher zum Beispiel, ich mache momentan überhaupt gar kein Langhantelbankdrücken mehr. Also ich brauche keinen Spotter mehr dafür. Aber sagen wir früher, gerade bei Übungen, bei denen ich finde, dass die Technik relativ gut war, hatte ich so den Eindruck, dass die Spotter immer meine RP unterschätzt haben. Im Sinne von, die dachten, ja, geht noch easy, war nichts aufmerksam, dann plötzlich, ging nichts mehr.
Ja.
Und das ist eher ein gutes Zeichen, denke ich, dass wenn plötzlich nichts mehr geht, kommt auch ein bisschen auf den Muskel an, auf die Übung an. Bei gewissen Übungen kannst du so grinden, bei gewissen Übungen kannst du nicht grinden, weil einfach der Punkt, den du überwinden musst, extrem viel Kraft braucht. Und wenn du den nicht mehr überwinden kannst, geht halt gar nichts mehr. Aber ich denke, so overall ist kein schlechtes Zeichen, denke ich, wenn es easy aussieht. Gerade bei Jeff Alberts hat es auch letztens mal gesagt. Der meinte auch so, er möchte auch, dass jede Rap easy ausschaut. Weil er einfach dann denkt, dass die Technik dann so weit, ja, perfektioniert wurde. Wobei ich muss sagen, ich denke schlussendlich, ich schaue jetzt schon sehr darüber, wie neu ich jetzt Muskelversagen komme, beziehungsweise du merkst es ja, wenn du auch am Muskelversagen dann bist, also wirklich beim letzten Satz oder so, mache ich halt häufiger jetzt, ja, dann weißt du, wo du eigentlich stehst.
Hast du Übungen jetzt prinzipiell, wo du es eben gesagt hast, so, du kannst es manchmal besser einschätzen, mal weniger gut? Hast du so vielleicht so 3 Beispiele für Übungen, wo du es weniger gut einschätzen kannst und 3 für Übungen, wo du wirklich immer weißt, so, okay, noch einmal runtergehen und ich komme nicht mehr hoch?
Also Trizeps Extensions kann ich es gut einschätzen. Bizeps, Curls jeglicher Art fast, kann ich es gut einschätzen. Ja, okay, vielleicht Incline Curls jetzt nicht so, aber den Rest relativ gut. Rücken, Rudern, kann ich es relativ gut einschätzen. Ein bisschen schlechter jetzt als die genannten, aber besser, also relativ gut. Am schlechtesten einschätzen kann ich es generell bei Übungen wie Leg Press, Hack Squats, RDLs. Also eigentlich alles Übungen, die, also alles Beinübungen mit quasi so Axial Loading, sprich mit Wirbelsäulenbeteiligung. Da finde ich es extrem schwierig, weil gerade bei einer Hack Squat fühlt sich halt eine RP8 an wie eine RP11 bei einer anderen Übung. Finde ich halt. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Trizeps Extensions mache und dort wirklich übers Muskelversagen hinausgehen würde mit irgendwie Porsches und so, das fühlt sich weniger streng an als eine RP8 bei Hack Squats.
Ja. Also sind gute Beispiele, die du genannt hast. So, ich glaube, ich würde da mitgehen. Was Übungen sind, die mir auch extrem schwer fallen. Das ist auch so eine Sache, die fragen mich Klienten oft, ne? So, was ist jetzt eine RPE 8 bei der Übung XY? So zum Beispiel, oder eine RPE 8 bis 9, keine Ahnung, mittlerweile arbeite ich eigentlich ganz gerne mit so ein bisschen auch Ranges bei gewissen Übungen, auch, wo man es sehr schwer einschätzen kann. Aber beispielsweise bei Seitheben, das ist so das Grundbeispiel von Übungen, wo es ultra schwierig ist, da finde ich eine RPI zu festigen, weil du halt eben nicht weißt, also so dieser Übergang zwischen lokales Muskelversagen im Side Delt und zwischen irgendwie Arbeitsübertrag auf die Traps, das ist halt, der ist sehr, sehr schmal. Also entweder so, du reduzierst wirklich die ROM so unsignifikant, dass du es fast schon gar nicht siehst, so, oder die Side Delts oder die Traps übernehmen einfach so ein bisschen Arbeit und du kommst dann doch nochmal auf die Höhe von vorher. Aber das ist, also ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist zu differenzieren, ziehen jetzt die Traps mehr oder ziehst du jetzt rein nur noch aus den Side Delts, weil sobald ein gewisser Pump da drin ist, sobald ein bisschen Blut in der Muskulatur ist, hast du ja auch sowieso ein besseres Feeling. Also die Ansteuerung wird ja auch von Rap zu Rap irgendwie gefühlt einfach besser. So, du hast ein besseres Feeling und du merkst gar nicht mehr, okay, nimmt jetzt der Trap viel ab oder arbeitet wirklich lediglich der Side Delt so. Ich glaube, das ist so ein kleines Problemchen, weißt du, so, dass der Pump immer stärker wird, so du immer mehr die Muskulatur eigentlich merkst und gleichzeitig merkst du immer weniger, wie wenig die Muskulatur eigentlich macht. Das ist so ein bisschen schwierig.
Ich weiß, was du meinst, oh Gott, bei den Side-Delts mache ich es halt wirklich so, dass ich schaue, dass ich halt mich selber sehen kann während der Ausführung und dann einfach rein auf die Höhe und Geschwindigkeit der Ausführung gehe. Wenn ich jetzt beginnen muss, extrem Schwung zu holen, um auf die gleiche Höhe zu kommen, dann ist es für mich Muskelversagen, wenn du extrem viel mehr Schwung benötigst oder wenn du halt nicht mehr hochkommst, ist es für mich auch Muskelversagen. Ja. Aber ich finde es auch ein bisschen schwieriger, Aber ich denke, da kommt es gar nicht mal so extrem drauf an bei dieser Übung. Aber was ich auch noch sagen wollte bei Belt Squats hingegen, weil gerade vorher, als ich gesagt habe, bei Übungen, bei denen ich es schwierig finde, sind generell eigentlich Beinübungen, die so Compound-Style sind, sage ich mal. Also jetzt nicht unbedingt nur Squats, aber sowas in der Art. Bei Belt Squats hingegen kann ich es relativ gut einschätzen und eine RP9 fühlt sich wie eine RP9 an, nicht wie eine RP14,5 bei...
Da kannst du es auch gut, du kannst es bei der Belt Squat auch gut mal austesten. Also ich bin bei Belt Squat, ich habe die, ich glaube, 6 Mal in meinem Leben gemacht und 3 Mal davon bin ich sitzen geblieben.
So, Belt Squat ist meine Haupt-Quad-Übung momentan.
Interesse halber, welche Belt Squat habt ihr?
Pitchfork haben wir.
Okay, die habe ich noch nie gemacht.
Ja, es ist halt so, wenn du, ich finde, bei der Belt Squat kommt es extrem auf die Ausführung an. Ich sehe bei uns im Gym Leute, die nehmen das doppelte, dreifache, was ich nehme, an Gewicht. Aber sie halten sich vorne fest und ihre Knieflexion ist am untersten Punkt bei etwa 90 Grad. Also sie machen eigentlich mehr Hip-Hinge als Knieflexion schon fast. Und dann bewegst du halt massiv mehr Gewicht.
Ja.
Wenn du halt wirklich maximale Knieflexion hast und schön quasi so schon fast nach hinten wieder aufstehst, so ganz aufrecht, ohne dich festzuhalten etc., dann ist das Gewicht so viel geringer. Und deswegen...
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Lordose besser beibehalten werden kann bei einer Belt Squat, also so in der Lendenwirbelsäule, dass du tendenziell eher nicht so dazu neigst, wie bei anderen Übungen in Buttwing zu kommen. So, und automatisch dadurch, dass halt eben das Becken mehr gekippt bleibt, dass du automatisch auch besser in die Hüftflexion kommst und auch besser in die Knieflexion wiederum. Also so, dass einfach dieser Mechanismus von der Belt Squat, weil das einfach komplett axial ist, ne, und auch der Zug quasi eher unten zieht, statt
dich von oben runter. Das kommt extrem auf die Belt Squat Maschine drauf an. Bei der Pitchfork ist es überhaupt nicht, ist nicht von unten. Der Zug kommt von vorne leicht. Also es zieht dich so nach vorne unten.
Das ist geil.
Das ist wie so eine... Ja, auch wie so ein Schlitten in Art. Also nee, Schlitten ist falsch, so, keine Ahnung, ein Hebel. dann versuche ich wie fast quasi, wenn sich jetzt der Hebel so bewegt, quasi dann, wie wäre das, tangential? Nee, das Gegenteil. Senkrecht zur Tangente.
Wahrscheinlich keiner verstehen,
Whatever.
Ja. Okay, ja, stimmt. Das sind schon grundlegende Unterschiede.
Ich denke, aber das ist genau so eine Übung, wo es extrem darauf ankommt, wie man sie ausführt. Und ich denke, das ist einer der Übungen, die jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema, das wir hier behandeln wollten, kontroverse Übungen, das ist so eine Übung, bei der kommt es extrem auf die Ausführung an.
Ja, aber es ist eine richtig geile Übung. Also ich glaube, also ich würde mich freuen, wenn ich eine Belt Squat hätte. Also das ist schon extrem geil. Aber
ich sag
nicht dir, jede ist gleichzusetzen, aber ist schon geil.
Aber ich sag dir, die improvisierte Version, die ich jetzt mache, mit einer Langhantel im Rack, fühlt sich fast gleich gut an, wie die Pitchfork. Ohne Witz. Okay. Du brauchst nur eine Langhantel, 2 Clips, die gut sind und that's it. Und Gewicht.
Von unten quasi, dass du die Langhantel dann runterbauen
willst. Langhantel.
Kannst du mir mal ein Video schicken?
Ich schicke dir ein Video.
Das hauen wir hier rein.
Genau.
Ins YouTube-Video. Also jeder, der das Video auf YouTube guckt für Home Gym, Janis rettet uns.
Ja, und ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel jetzt bei der... Ich finde einfach, das ist so eine Übung, du kannst wirklich ins Muskelversagen gehen, ohne dass du noch komplett trashed bist für die nächsten 70 Tage. Wenn du bei einer Hex-Squat ans Muskelversagen gehst, was ich hin und wieder auch mache, du bist so trashed danach, bist so richtig, also die Ermüdung davon ist enorm. Enorm. Und das habe ich halt eben nicht bei der Belt-Squat, da gehe ich schon fast mehrfach wöchentlich knapp oder ans Muskelversagen und ich fühle mich eigentlich gut.
Aber gibt ja mehr so Übungen. Zum Beispiel, wo es mir auch auffällt, so ein Lat Pulldown oder so. Ja. Kannst du auch nicht vergleichen mit einer Bendover Row oder einer Pendlay Row, finde ich. Ja. So, also so, es gibt einfach Übungen, gerade so Kabelübungen, finde ich sowieso, sind in der Regel eigentlich immer relativ leicht. Ich finde auch so Presses zum Beispiel, also ich finde sowieso eine Chest-Übung allgemein nicht so ermüdend. Aber wenn ich dann nochmal den Vergleich ziehen müsste, zum Beispiel zwischen einer Chest Press und einer Bench Press, so die Chest Press ist viel lockerer. Also so, da kannst du ordentlich reinhämmern, so dass. Also ich setze das auch, wenn ich das programme, nicht gleich. So. Ja. Also einfach erfahrungstechnisch.
Mhm. Ja, ich denke auch schon so schlussendlich spricht das aber für mich eben genau für die besagten Übungen. Weil ja,
im Bodybuilding-Kontext.
Genau. Weil schlussendlich, also, wie soll ich das sagen am besten? Ich sage mal so, wenn die Ermüdung bei Übungen, die die Wirbelsäule sehr stark involvieren, so viel höher ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wenn du dich nur für eine der beiden Varianten entscheiden musst, dass du mit der Wirbelsäule-Involvierung, sage ich mal, besser fahren würdest, rein hypertrophietechnisch gesehen. Also wenn du jetzt quasi die um es best zu formulieren, wenn du jetzt eine Supported Row-Maschine hättest versus eine Bent-Over-Row und du könntest dich nur für eine Version entscheiden und das wäre deine alleinige Rückenübung.
Und ist das die Frage an mich?
Ja, genau. Und es geht aber um die Lats und um die Traps, nicht um den ganzen gesamten Rücken.
Also ich würde auch immer die Chest-Supported Row vorziehen.
Es
gibt ganz wenige Kontexte, wo ich auch sowas meinen Klienten programme wie mit Bent-Over-Row. Also ganz wenig.
Ich finde auch, also ich denke, so eine Bent-Over-Row hat schon seine Daseinsberechtigung, gerade auch für den Rückenstrecker und das gesamte Development des Rückens, auch die Traps werden durch das aufrechtere Ruder noch ein bisschen mehr beansprucht, die Lats vielleicht ein bisschen weniger etc. Blablabla, es gibt schon. Aber so overall, denke ich, würde ich jetzt auch eine Bent-Over-Row von der Intensität nicht so hoch gehen wie bei einer Supported-Row-Maschine. Weil bei Supported-Row, RP10, geht eigentlich noch. Eine Bent-Over-Row, RP10,
ist schon hart.
Ist schon hart.
Ja, also prinzipiell, ich weiß nicht, wie du rangehst, aber das ist auch so mit ein Hauptkriterium, wie ich gewisse Übungen programme, in welchen RPE-Ranges. Also prinzipiell zum Beispiel, wenn wir die Bent-Over-Row haben, da programme ich eigentlich nichts über RPE 8, 9. Also 9 wirklich maximal, ja, aber tendenziell, weil ich sowieso das Volumen eigentlich über einen Cycle relativ gleich beibehalte, endet das meistens schon bei einer RPE 8. Also so, dass ich so 2 vom Muskelversagen bin. Und es hängt natürlich da auch nochmal ganz stark davon ab, wie viele Sätze hast du. Hat jemand nur 2 Sätze, okay, dann kann ich den auch vielleicht mal an eine 9 reinkicken lassen. So, da wird auch eine 10 bei 2 Sätzen, das wird noch irgendwo verkraftbar sein. Aber hat er 3, 4, weil er irgendwie jetzt auch drauf angewiesen ist, so im Homegym, so, dann würde ich halt eben nicht mehr sagen, okay, ja, baller die alle bis RPI 10, weil danach hast du nämlich jede Übung, die du da hinterher schießen willst, einfach einen Leistungsdrop. So, und der ist gegeben. Und den würde ich nicht in Kauf nehmen.
Ich glaube, wir gehen mal über zum kontroversen Thema.
Ja, würdest du die Bent Over Row schwingen, bis dir die Ohren abfallen?
Genau, also ich sag mal so wie ich die Bent Over Row ausgeführt sehe, sowohl von WNBF Pros, als auch von IFBB Pros, denke ich, ist es Bodybuilding technisch nicht sinnvoll.
Nee. Also bin ich ganz bei dir. Jetzt werden wir uns halt ein paar Feinde machen, aber das ist halt einfach so. Ich bin auch prinzipiell der Meinung, es macht einfach keinen Sinn. Und ich wüsste auch, also ich verstehe auch teilweise die Begründungen nicht.
Nee.
Wenn also, ich ehrlich bin.
Ich habe letztens eine Nachricht gekriegt von jemandem, der meinte, ja, Bent Over Row ist besser für die Gesamtentwicklung des Rückens. So, ja, wenn du jetzt nur eine Übung für den Rücken auswählen kannst und es geht um die gesamte Entwicklung des Rückens, inklusive Rückenstrecker, Traps etc., wahrscheinlich würde ich dann auch die wählen. Beziehungsweise ich würde wahrscheinlich eine Kabelruder-Version wählen, weil da hast du noch so ein Best of Both Worlds, würde ich mal sagen. Aber anyway, dann ja, aber wenn es um die Hypertrophie der Lats, Rhomboiden etc. geht, dann geht es einfach, sind die Bent Over Rows einfach fehl am Platz, weil du kannst so leicht dort abfälschen, du kannst so hart mit Schwung arbeiten, du kannst die Range of Motion verkürzen, du kannst plötzlich aufrechter sein, du kannst schwingen ohne Ende.
Ich sehe auch die Messbarkeit als ein Problem, wenn ich ehrlich bin.
Genau,
exakt. So, weil für mich ist halt, wie gesagt, gerade wenn man die auch mit Schwung ausführt und ich sehe da halt eben teilweise wirklich auf Videos die Zielmuskulatur auch nicht mehr arbeiten. Also so 10 Kilo Bent Over Row gesteigert, ja cool, steht das in Relation halt. Also so ist das zielführend letzten Endes, dass du ein besserer Bodybuilder wirst, da jetzt noch 10 Kilo drauf zu hauen, um die einigermaßen irgendwie auszuführen. Also so, ich spreche jetzt mal für mich, ich mache wirklich Progression wie ein Opfer. Also wirklich, ich mache nicht, also ich kann nicht mehr sagen, so ich mache halt übelst die Fortschritte, Kraftfortschritte, aber wir hatten es ja letztens auch bei Clubhouse mal kurz so thematisiert, genau. Ne? Aber dafür weiß ich, dass halt die Arbeit, die ich mache, in der Muskulatur ankommt.
Ja,
so,
genau. Ne? Und auch, was ich jetzt so bei Vent Overs auch noch sagen muss, ist so generell, ich denke, du hast einfach auch, genau wie du sagst, das Problem, dass du nicht weißt, wie viele Reps, dass die Messbarkeit, wie viele Reps hast du wirklich gemacht, hast du Fortschritte gemacht, bei einer Bench-Overall abzuschätzen, ist einfach so viel schwieriger. Und eben, wenn ich sag mal so, die meisten, die ich da sehe, auch die wirklich Bodybuilding machen in Reihenform, die Bench-Overalls verwenden, machen die ultra aufrecht, ultra viel Schwung, ultra viel aus dem Rückenstrecker, die exzentrische Phase ist praktisch nicht vorhanden, beziehungsweise so schnell muss fast eine Slow-Motion-Kamera verwenden, um die zu sehen.
Ja.
Und es gibt aber auch Leute, auf das wollte ich eigentlich hinaus, wie zum Beispiel Mike Isratel, der macht die Bent Over Row relativ, also das finde ich so, wie er sie ausführt, würde ich sie auch unter Umständen jemanden programmen.
Der macht die aber quasi auch, glaube ich, mit einer SZ-Handel, ne?
Ich bin nicht mehr sicher.
Oder macht er die?
Er macht verschieden. Wahrscheinlich macht er die immer so, mal so. Kann sein, dass er im
Optimum ja, aber bei Mike finde ich es aber auch okay. Bei ihm finde ich andere Übungen wiederhin ziemlich kontrovers.
Ja, schon. Aber dann schau mal seine Gewichte an.
Ja.
Das sind keine 150.
Ja.
Das sind, glaube ich, nicht mal 100 oder so rund.
Ja. Ja.
Und das ist schon extrem viel, ja.
Ja. Aber er macht das, also so wirklich, ich habe bei Mike teilweise Übungen, da denke ich, die macht er richtig geil. Und Übungen, da verstehe ich halt auch nicht, warum man da jetzt einen Fokus drauf setzt. Aber das ist natürlich auch, ich sag mal so, prinzipiell mag ich auch kein Schwarz-Weiß-Denken.
Nee.
Nur ich sehe jetzt gerade auf die Bent Over Row, um da nochmal wirklich so einzuhaken, ich sehe da keinen Sinn drin, die Übung halt eben zu schwingen, weil sie dafür einfach viel zu viel Ermüdung anhäufen.
Ja.
So, und das ist eine coole Übung, es kann eine coole Übung sein, aber ich glaube, die kann dir auch sehr, sehr viel regenerative Kapazitäten klauen.
Ja.
Da wollte ich dich jetzt auch mal fragen, denkst du, dass du, wenn du weniger regenerative Kapazitäten hast, auch gleich weniger Fortschritte machst? Oder glaubst du, wenn du halt mit so einer Übung arbeitest, dadurch weniger regenerative Kapazitäten irgendwo hast, dass wenn du das restliche Volumen darauf anpasst, beziehungsweise dein restliches Training, dass du nicht vielleicht sogar trotzdem die gleichen Fortschritte machen kannst?
Das kommt eben jetzt auf die Ausführung davon, wenn du jetzt sagst, das quasi unter der Voraussetzung, dass ich 4 Sätze davon mit extrem viel Schwung mache und quasi die exzentrische lasse ich die Hand einfach fallen, dann würde ich sagen, wenn ich die ersetze, könnte ich, keine Ahnung, das Doppelte an Sätzen noch dazu machen diese Woche und das produktiv, würde ich sagen.
Hm.
Wenn du jetzt aber sagst, du machst, sagen wir, nur 3 Sätze und du machst es mit einer relativ strikten Technik, dann könnte ich mir vorstellen, dass du eventuell noch einen Benefit davon hast, wenn du jetzt nicht so viele Übungen hast für den Rückenstrecker sonst. Für die gesamte Rückenentwicklung. Wenn es rein um die Lats geht, oder um die quasi Zugmuskulatur, sage ich mal, dann denke ich, fährst du immer schlechter mit einer Übung, die du dann stabilisieren musst zusätzlich.
Hm. Ja.
Das ist halt meine Erfahrung.
Kann gut sein. Ja. Ja, außer du arbeitest dich wirklich an Gewicht dran, dass du halt eben wirklich kontrolliert bewegen kannst. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe bei mir gemerkt, zum Beispiel bei Squats, bei Bench, du hast ja gesagt, du arbeitest relativ wenig mit den Übungen mittlerweile, so mit Grundübungen.
Gar nicht mehr, ja.
Ja, ich bin halt ein bisschen limitiert auch, ne? Also weil ich einfach nicht so die Möglichkeiten habe im Gym teilweise, groß umzusteigen. Auf Übungen, die halt auch auf meine Biomechanik, sag ich mal, irgendwo passen. Meine Anatomie. Und da bin ich halt leider ein bisschen limitiert, aber ich würde sagen, dass ich dadurch, dass ich die Übung halt eben wirklich so lange schon so fest im Plan verankert habe, ich wirklich genau steuern kann jetzt, wo ich die Muskulatur auch treffen will, ohne groß dabei eine Mind-Muscle-Connection aufbauen zu müssen während des Satzes.
Mhm.
Also ich habe meine Technik quasi so angepasst, dass die Übung eigentlich da ankommt, wo sie ankommen soll,
ja, genau.
Ohne wirklich immer gezielt darauf zu denken, so ey, jetzt will ich einen Quad treffen, so mit allen Teilen, so der soll jetzt arbeiten. So. Also ich weiß, wie ich sie auszuführen habe, dass ich danach halt spüre, okay, der Satz, der ging echt auf die Quads.
Ja, ich denke.
Das hatte ich lange Zeit nicht.
Ich habe auch ein bisschen weniger auf die Mind-Muscle-Connection gegeben in letzter Zeit, in dem Sinne, dass ich weniger versuche, eine Übung, also quasi die Effektivität dadurch zu beurteilen, wie gut ich Muskel quasi gewählt, also ja, ansteuern kann, so bewusst quasi ansteuern kann, sondern mehr darauf, dass ich die Übung so ausführe, bewusst, dass automatisch der Muskel arbeiten muss. Und dann spüre ich den in der Regel auch. Ich versuche wie quasi mehr die Übung so auszuführen, dass der Muskel arbeiten muss, als quasi den Muskel anzusteuern, damit der Muskel arbeitet. Also ich meine quasi, ich habe dann auch, ich versuche wieder die Mind-Muscle-Connection von einer anderen Seite aus zu priorisieren, sage ich mal. Also eben, dass du halt nicht versuchst, den Muskel möglichst gut zu kontrollieren, sondern dass die Übung so ausführt, dass der Muskel gut kontrolliert. Dann spürst du es automatisch sehr gut. Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Belt Squats recht aufrecht mache, nach hinten mit maximaler Knieflexion, Knie weit nach vorne, dann spüre ich die ultimativ krass in den Quads, wahrscheinlich krasser, als wenn ich jetzt die irgendwie ausführen würde, irgendwie mich vorne festhalten würde, etc. Und dann versuche mit den Quads zu drücken. Weil wenn du sie halt auf eine gewisse Weise ausführst, dann musst du mit den Muskeln drücken. Das macht, denke ich, noch fast mehr Sinn. Aber jetzt auch noch eine andere Übung, die wir da auf jeden Fall besprechen sollten, weil da haben wir schon mehrfach darüber uns unterhalten, das Thema Deadlifts.
Ja, mein Lieblingsthema.
Ja. Ja, da werden wahrscheinlich wieder, also vor allem mich, wahrscheinlich viele Leute dafür haten, aber ich sage mal so, Sumo Deadlifts sehe ich im Bodybuilding null. Also wirklich null Sinn darin. Null. Weil...
Also bei Sumo sehe ich jetzt auch nicht wirklich einen krassen also
bei
Vorteil.
Reinem Sumo,
Ein Vorteil hätte ich und das wäre so auf den Glut bezogen, weil ich der Meinung bin, du kannst einen Glut extrem krass anspannen, also beziehungsweise kriegst extrem gut überladen im Gegensatz zu vielen anderen Übungen, gerade so in dieser Endkontraktion, weil du halt eben wirklich eine Abduktion, Außenrotation und dann auch eine Extension letzten Endes den Lockout machst. Und ich habe das Gefühl, dass du diese Position, also ich weiß nicht, du hast ja auch ausprobiert, ne? Also ist ja jetzt nicht so, als hättest du es gar nicht probiert. Ja. Ich finde, beim Glut ist wirklich so, den spüre ich bei der Übung im Lockout anders krass. Also so, ich targetiere aber auch eine Übung oder ich versuche eine Übung, glaube ich, auch anders zu cueen wie jetzt rein ein Powerlifter. Also so, ich gehe immer so in mein Setup, dass ich so wenig Quads wie möglich involviert habe. Ich versuche die Range of Motion irgendwie auf die Hams, also den Hinge allgemein so groß wie möglich zu machen und auch rein aus meinen Beinen zu arbeiten und weniger aus dem Rücken. Und da kriege ich beim Glut eine extrem geile Spannung bei den Sumo-Deadlifts, aber ich würde dir halt eben recht geben, das steht, glaube ich, nicht in dem Verhältnis, wie die Übung ermüdet, wenn man halt ein gewisses Kraftniveau erreicht hat. Und ich glaube, da musst du auch, oder muss man auch so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, als Anfänger, gerade so die ersten 5 Jahre auf jeden Fall, wenn noch sehr, sehr viel Kraftpotenzial möglich ist zu erreichen, dann macht so eine Übung doch mehr Sinn, weil auch die technische Komponente, die man dabei erlernt, so auch einen guten Übertrag auf andere Übungen hat. Also wenn du einen Sumo-Deadlift technisch gut ausüben kannst, allgemein Deadlift mit dem Hinge etc., wirst du auf jeden Fall vom profitieren können. Aber ich glaube, umso erfahrener du wirst, umso härter wird es, so einen Lift auch wirklich halten zu können, so. Also, aber wie sind deine Meinungen dazu?
Es ist einfach, wieso machen einige Sumo nicht conventional, die Powerlifting machen? Weil sie durch die geringere Range of Motion und vielleicht durch die andere Verteilung quasi der Muskeln, die arbeiten und durch den mechanischen Vorteil, den sie dadurch erlangen, mehr Gewicht bewegen können. Ja. Weil sie quasi mit gleicher Muskelkraft, blöd gesagt, mehr Gewicht bewegen können. Der Lift ist einer der effizientesten Lifts, sage ich mal jetzt, um Gewicht bewegen zu können, zumindest für viele. Und genau das ist sinnlos im Bodybuilding. Du willst nicht möglichst viel Gewicht bewegen. Im Gegenteil, weil wenn du halt möglichst viel Gewicht bewegen kannst, dann wird bei deinen, sagen wir jetzt, Hamstrings nicht unbedingt mehr ankommen, aber bei einem Rückenstrecker auf jeden Fall. Und das willst du nicht, weil du willst ja, die Hams trainieren, sage ich mal, und nicht den Rückenstrecker. Für das gibt es andere Übungen, die besser sind. Für das könntest du eine Bent Over Row nehmen zum Beispiel oder halt einen richtigen Deadlift. Defizit Deadlift, whatever, keine Ahnung. Es gibt einfach bessere Übungen für den Rückenstrecker als die.
Ja.
Es ist halt auch so eine Übung, die trainiert alles ein bisschen, aber nicht so wirklich. Die Hams ein bisschen, den Glut ein bisschen, die Quads ein bisschen, Rückenstrecker ein bisschen. Rückenstrecker eigentlich noch fast am meisten, finde ich. Oder Traps,
kommt drauf an, wie du ihn ausführst. Ne? Ja. Ich denke, da wirst du halt eben genauso wie bei einem Squat, den musst du halt jahrelang ausführen, bis du irgendwann so eine gute Technik auch für dich gefunden hast. Ne? Jetzt genauso die Bell Squats kannst du so und so ausführen. Aber ich glaube, weil der halt über mehr Gelenke halt eben geht und es da halt auch sehr, sehr viele Cues gibt und also, dass man den Lift auf jeden Fall auch anders ausführen kann, so dass man ein bisschen mehr die Zielmuskulatur targetiert. So, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, ich mache ja so einen Hybrid-Sumo. Ich stehe ja schon relativ eng. Ja. Und ich habe ja auch eigentlich auch nur den Hybrid-Sumo gewählt im Gegensatz zum Conventional. Ich habe 8 Monate Conventional gehoben. Nee, ich glaube sogar 1 Jahr. Aber eigentlich, meine Arme sind zu kurz. Also so, meine Oberschenkel sind zu lang, meine Arme sind zu kurz, ich kriege die Stange nicht gegriffen. So, ohne halt komplett in eine BWS-Kyphose, also eine verstärkte, eine Überkyphose, schon reinzugehen. So, also ich komme in keine neutrale Position der Wirbelsäule ins Setup und das ist einfach ungeeignet dann für mich als Lift. So, deswegen habe ich so diesen Hybrid-Sumo genommen, also sprich, ich stehe gar nicht so weit auseinander wie bei einem Sumo, sondern versuche eigentlich so eng wie möglich zu stehen, bis ich mit meinen Händen in ein gutes Setup zur Startposition reinkomme. Und ich muss halt eben sagen, dass die Übung für mich noch geiler funktioniert wie ein normaler Deadlift. Aber wie gesagt, nicht in diesem breiten Sumo-Stand, weil da gebe ich dir vollkommen recht, den nimmt man einfach nur, um Gewicht zu bewegen, ne? Sondern ich kann halt gerade auch auf meine Defizite, so Adduktoren und vor allem auch vielleicht die Semitendinosus, Semimembranosus, also so von der Ischokoralmuskulatur, die inneren beiden Muskeln, dass ich die mit einem Hybrid-Sumo auf jeden Fall besser angegriffen bekommen. Vielleicht ist es auch einfach durch die Erfahrung, ne, durch die Ansteuerung, die man irgendwann dann erlangt. Ich kriege die auf jeden Fall besser getroffen, wie zum Beispiel mit einem ADL oder auch rein tatsächlich mit einer Adduktorenmaschine, so, ne, mit einer reinen Hüftadduktion. So, da sehe ich halt einen gewissen Vorteil, aber ich glaube zudem nicht, dass das halt auch ein Anfänger so hinbekommt. Ne? Das ist wieder so im Kontrast.
Ein ganz anderes Thema. Ich denke so, das ist einfach eine spezielle Kontext. Ort, quasi ein RDL auszuführen, eigentlich mehr. Es ist mehr eine RDL-Variation, sehe ich, als eine Sumo-Variation.
Ist ein eigenständiger Lift. Ja.
Setzt ab, okay.
Ja.
Ja, okay, ja. Dann ist es schon noch eher Sumo vielleicht, ja.
Ja, weil sonst limitiert mich die Griffkraft irgendwo. Okay. Wenn ich das Gewicht dauerhaft so hoch halten muss.
Trotz Straps, okay.
Crazy. Ja, ich bin da echt kompletter.
Oder was ich auch noch so ansprechen wollte, wo ich mich auch wieder unbeliebt mache wahrscheinlich, ich sehe oft Stiff Leg Deadlifts.
Und das finde ich mit das schlimmste Thema.
Dann steht da so Stiff Leg Deadlift in der Beschreibung und was ich sehe, ist ein Conventional Deadlift.
Immer.
Das ist einfach ein normaler Deadlift.
Props an Arne Otte. Arne, wenn du den Podcast jetzt hörst, du bist der einzigste Mensch, den ich je Stiff Leg Deadlift normal ausführen gesehen habe. Ja. Also es ist wirklich der Wahnsinn.
Weil es ist einfach so, ich habe oftmals das Gefühl, das ist kein Stiff Leg Deadlift, das ist einfach ein Deadlift, wo du halt ein bisschen mehr vorne überlehnst, was mechanisch sowieso einen Vorteil bringt, mehr zu bewegen. So habe ich auch immer schon von Anfang an meine Deadlifts gemacht. Also wenn du so, jetzt habe ich noch nie in meinem Leben einen Conventional Deadlift gemacht, wenn es nach dem geht. Wenn jetzt das ein Stiff Leg Deadlift wäre, was ich so oft sehe auf Social Media und dass das Stiff Leg Deadlift quasi betitelt wird, dann habe ich in meinem Leben noch nie Conventional Deadlifts gemacht. Weil, ja, das ist einfach, wenn du zu stark in die Knie gehst, hast du generell einen mechanischen, das ist ein Hebelnachteil. Da gibt es auch Studien dazu, dass du quasi mehr Kraft brauchst dann, um das Gewicht bewegen zu können, wenn du zu krass in die Knie gehst. Wobei, da muss man schon sagen, da wiederum wird es auch wieder auf die individuelle Mechanik ankommen. Ich denke, es gibt sicher Leute, die mit ein bisschen mehr in die Knie gehen, einen Vorteil haben und umgekehrt. Aber so overall hast du wahrscheinlich einen Vorteil, wenn du ein bisschen mehr vorne überlehnst. Aber anyway, ich sehe da einfach keinen Stiff Leg Deadlift drin. Was die Leute machen, ist einfach ein Deadlift.
Ja, ich frage mich halt auch, was die Ambition der Leute ist, die dann sagen, ich mache einen Stiff Leg Deadlift. Also so, du kannst einen Stiff Leg Deadlift oder von den Vorteilen von einem Stiff Leg Deadlift, die ich sowieso eigentlich relativ gering sehe, im Gegensatz zu einem normalen RDL, ne, könntest du eventuell profitieren, aber was ist, also so, warum macht man dann ein Conventional halt? Also so, Ich sehe das halt genauso. Ja. Ich habe so wenig Stiff-Leg-Deadlifts richtig ausgeführt gesehen, dass ich mittlerweile schon fast glaube, dass ein Stiff-Leg eigentlich ein Conventional ist. Ja. So man sich das aussuchen kann, wie man das Ganze betitelt.
Ja, absolut, denke ich eben auch. Ja. Dann würde es wiederum Sinn machen. Aber eben, ich denke mal so, sagen wir jetzt mal, was arbeitet, also wenn du ein RDL nimmst, dann arbeitet ja der Glut, also willst du wahrscheinlich den Glut und die Hams trainieren, hauptsächlich. Und noch vielleicht den Rückenstreck ein bisschen mit trainieren.
Ja.
Zum Beispiel. Was wird dann bei einem Stiff Leg Deadlift im Vergleich zu einem RDL mehr trainiert?
Also
die Quads, die Traps, den Rückenstrecker. Also all das, was du eigentlich gar nicht unbedingt möchtest.
Ja, aber die Quads, die sollten ja eigentlich normal auch komplett ausgehebelt sein, oder?
Ja, also das wäre eigentlich zumindest das Ziel. Also ich frage dich, ich weiß es nicht. Irgendwie verpasse ich da was, aber was ist der Vorteil von einem Stiff Leg Deadlift im Vergleich zu einem RDL? Weil du arbeitest ja eigentlich, wenn du quasi.
Also wenn du mich fragst, warum jemand das programmt, dann ist es vielleicht einfach, weil der RDL nicht mehr funktioniert. So, das wäre der einzigste Grund, den ich jetzt auch persönlich heranziehen würde, vielleicht bei einem Klienten oder so, wenn ich mal sagen würde, okay, ich programme jetzt mal einen Stiff Leg Deadlift. Das wäre einfach, wenn der Klient mir sagt, okay, ich bin ermüdet vom RDL, so, keine Ahnung, wir sehen schon länger keinen Fortschritt mehr, die Technik, die kommt irgendwie nicht mehr so rein, also irgendwo ist ein Problemchen da, so, ne? Und es muss einfach was Neues her, so, dann würde ich auf jeden Fall auch mal in Stiff Leg Deadlift in Erwägung ziehen, wenn ich weiß, derjenige, dem ich den programme, ist auch nicht so, dass er unbedingt nur einen Load-Focus hat, weil jeder mit einem Load-Focus, der wird direkt in Stiff Leg auch zu einem Conventional umwandeln.
Und noch was. Und alle, die jetzt sicher denken, oh Janis, du bist so dumm, wahrscheinlich, es geht ja einfach darum, dass du das Gewicht absetzen kannst, dass du quasi so Pause machen kannst und nicht in der Luft quasi abstoppen musst und die Bewegung quasi umkehren musst. Wieso machst du nicht einfach ein RDL, mit dem du die auf der Seite bei dem Rack die Safety Bars reintust und dann ja dort die Range of Motion limitierst und absetzt?
Ja.
Du kannst auch Stops machen bei einer RDL. Du musst ja nicht gleich bis ganz auf den Boden runter.
Ja.
Also
ich denke, du wirst nochmal. Das ist jetzt eine reine Vermutung, weil wir wissen ja auch beide so, dass selbst wenn es hierzu EMG-Studien gibt, ich glaube, dass die relativ unaussagekräftig sind, weil das meistens halt eben auch nicht an den Leuten gemacht wird. Also erstens, weil EMG halt ist, ne? Aber zweitens, es wird auch oftmals nicht an sehr erfahrenen Athleten durchgeführt, ne, die vielleicht auch in der Lage sind, so die Bewegungsmuster richtig auszuführen und auch vielleicht eine gewisse Mind-Muscle-Connection da auch zu bilden während der Übung. Und wenn man das Ganze betrachtet, so, dann könnte ich mir vorstellen, dass halt gegebenenfalls noch ein paar andere Faseranteile trainiert werden. Also so, dass man vielleicht ja in der Trainingslaufbahn auf jeden Fall mal davon profitieren könnte, diese Übung mal zu wechseln, einfach aufgrund der anderen Fasertargetierung, wenn das der Fall ist. Ne? Also so, ich kann das nicht beweisen, das ist eine Vermutung von mir. So, das wäre das Einzigste. Ansonsten bin ich auch voll bei dir, mach Rackpulls, also aber wirklich für die Hams und nicht für den Back. Oder ja, Pinned RDL ist ja eigentlich so das Gleiche.
Ja, also, einfach uns genannt, ja.
Ja, bin ich voll bei dir. Jetzt mal eine andere Frage, so aus persönlichen Erfahrungen. Würdest du dem Hinge für die Hams mehr Positives zusprechen als die Knee Flexion an sich? Oder wie wichtig siehst du den Hinge in einem Bodybuilding-Plan? Weil es natürlich auch unglaublich viele, also ich denke, das weißt du, das weiß ich, sehr, sehr viele IFBB-Pros und so weiter und so fort mit ultimativ krassen Hams, Adduktoren und so weiter und so fort haben wir schon gesehen. Ich weiß noch, wo wir uns damals vor so 2 Jahren oder so unterhalten haben über irgendwelche Muskeln bei IFBB-Pros, die wir gar nicht benennen konnten, weil es einfach so strange aussah. So. Ja, aber viele von denen machen tatsächlich einfach kein Deadlift, auch kein RDL und haben trotzdem Hams, die unglaublich krass sind. So, welchen Stellenwert gibst du dem Hinge persönlich?
Es ist ganz schwierig, muss ich sagen. Also ich denke schon recht wichtig, ehrlich gesagt.
Ich auch, aber ich kann es mir manchmal halt auch nicht erklären, wie sowas entsteht halt, ne?
Ja, wobei also, eben, ich meine, das könnte entstehen, obwohl sie es nicht optimal machen. Das musst du halt auch immer denken, weißt du? Wenn halt jemand irgendwie gut Genetik hat, Stoff und was auch immer, vielleicht einfach auch gut.
Dann hilft auch die Band overall.
Dann, ja, dann hilft halt auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mal halt. Aber ich würde schon sagen, dass es recht wichtig ist und jetzt auch, um es theoretisch begründen zu können, bei einem Hip Hinge, quasi bei einer Hüftflexions-Extensionsbewegung, hast du halt bei den Hams, ich glaube, der distale Anteil der Hams wird da, glaube ich, mehr hypertrophieren. Oder was ist der proximale? Ich glaube, der proximale war...
Proximale. Proximal. Also proximal. Für jeden, der es nicht weiß, proximal ist mehr zur Körpermitte hin und distal ist weiter von der Körpermitte weg.
Also quasi so. Der obere Anteil, der unter dem Glut ist, der Hamstrings, wird mehr hypertrophieren im Vergleich zu einer Knieflexionsübung, die den distalen Anteil mehr hypertrophieren lässt. Plus, glaube ich, hast du noch einen Unterschied, also auch natürlich vom einen Kopf, vom Biceps femoris, den kurzen Kopf, der macht dann nur Knieflexion. Also wenn du keine Knieflexion machst, nur Hip Hinge, wirst du den wahrscheinlich kaum treffen. Also auf jeden Fall sinnvoll, den zu trainieren. Also Knieflexion. Ich denke, es braucht unbedingt beides. Aber die Frage war ja nicht, ob es beides braucht. Die Frage war, wie relevant halte ich die, also in welchem Verhältnis sollten die ungefähr trainiert werden. Und ich denke halt, dass der Hip Hinge schon sehr, sehr wichtig ist für die Hamstrings. Also ich persönlich habe sehr gute Hamstring-Fortschritte gemacht durch den Hip-Hinge, mehr als durch die Curls. Also erst als ich den Hip-Hinge begonnen habe zu fokussieren, wurden meine Hams wirklich besser.
Also ich habe...
Deswegen, ich kann nur das dazu sagen.
Bin ich aber auch komplett bei dir. Ich habe sehr, sehr lange auch keinen Hip-Hinge gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also keinen aktiven...
Oder einfach kein Fokus darauf halt irgendwie. Du hast schon was gemacht, aber keinen Fokus darauf gelegt bei den Hams, habe ich das
Gefühl. Ich kann mich auch keine... Ich kann mich auch an keine Flex-Zeitschrift oder so mehr erinnern, wo ein Deadlift drin stand. Also auch ein Deadlift für Beine. Ne? Also so, ich finde, der maßgebliche oder das... Die Zielmuskulatur bei einem Deadlift sollten eigentlich Hams und Glut sein und nicht Rücken. Also so, das ist so, je nachdem, wo du ein Target, also so, du programmst ja keinen Deadlift, um zu sagen so, ey, ich will jetzt meine Lats krass hypertrophieren lassen. Also so, das für mich nicht, vielleicht für Posterior Chain Development. So, allgemein, also, ja, aber...
Ich denke, also ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin ja wahrscheinlich schon biased, aber ich muss sagen, dass ich den Conventional Deadlift vor allem im Rücken spüre.
Aber wo?
Vor allem, als komplett. Rücken bewege. Fast.
Komplett. Also so safe, aber da ist ja keine dynamische Arbeit quasi da. Ne? Also so eine Dynamik ist da, wenn du halt eben den Hip Hinge ausführst. So meiner Meinung nach beim Conventional Deadlift. Ne? Alles andere arbeitet ja statisch irgendwo. Aber das hatte ich ja letztens auch, wir hatten ja da auch im Clubhouse drüber gesprochen. Ich bin auch der Meinung, mein Rücken und jedem Klienten, den ich den programme, die vorher nicht gedeadlift haben, du siehst die optischen Unterschiede, ob jemand schon mal schwer gehoben hat oder eben nicht. So,
Also ich denke,
macht irgendwas.
Wo wir uns einig sind, ich denke, dass irgendeine Deadlift-Variation auszuführen wahrscheinlich sehr sinnvoll oder sogar notwendig ist, um maximale Hypertrophie im Rückenbereich zu erlangen.
Ja.
Würdest du das auch sagen?
Ja, irgendein, und auch ein Hams und auch ein Glut.
Und ich weiß darauf an, welche.
Ja.
Und ich denke halt schlussendlich, aber kommt es ein bisschen darauf an, was du halt fokussierst. Wenn du jetzt halt die Hams trainieren möchtest und eben nicht diese Rücken-Benefits haben möchtest, dann machst du ein RDL. Wenn du halt beides haben möchtest, weil dein Rücken halt ein bisschen hinten drein ist oder einfach dein Rücken insgesamt ein bisschen unterentwickelt ist, dann machst du halt eher ein Conventional. Aber du machst nie ein Sumo. Ein Sumo ist halt nie sinnvoll, weil du hast weniger, du hast nicht mehr Beine weg dabei, zumindest nicht die hintere Kette. Ja. Und auch im Rücken hast du weniger. Also ich denke, Conventional, Deficit, das hat alles seine Berechtigung schlussendlich. Kommt halt ein bisschen wirklich darauf an, wie deine Voraussetzungen sind, was deine Ziele sind, Schwächen sind, etc., deine ganze Trainingsplanung. Aber ich denke, so eine Deadlift overall ist schon wichtig. Aber eben, ich denke halt, das Ding ist, so eine Stiff-Leg-Deadlift suggeriert halt, dass du den Deadlift machst für deine Hams. Und so wie ich sie ausgeführt sehe, werden da die Hams mittrainiert.
Ja.
Das ist mehr eine Conventional, wo du ein bisschen mehr Hams noch einsetzt, um vielleicht noch mehr bewegen zu können. Ja. Also so, keine Ahnung.
Ja. Also ich denke halt, prinzipiell wird die Übung irgendwo ein bisschen vergewaltigt, um einfach mehr Gewicht zu nehmen. Also gerade so im englischsprachigen ja. Raum finde ich es eigentlich deutlich schlimmer wie im deutschsprachigen
also,
Raum.
Also Englisch, nicht mal amerikanisch.
Ich beziehe mich jetzt auch primär auf englischsprachigen Raum.
Ja, ja. Und die Band Overall wird dafür vor allem im amerikanischen Raum missbraucht, habe ich so das Gefühl.
Ja, ja. Wo würdest du jetzt sagen, so wenn man jetzt so eine Übung hat, im Vergleich Band Overall gegenüber zum Beispiel einem Curl, ja, wo würdest du jetzt sagen, so okay, hier finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn man ein bisschen cheatet, oder siehst du Cheaten allgemein bei einer Übung, oder, ja, das ist ja eine Vergewaltigung der Übung eigentlich, aber siehst du, siehst du Cheaten an sich, also das Abfälschen prinzipiell als negativ an, oder würdest du sagen, bei manchen Übungen kann man es einfach auch machen, weil man dann weiß, okay, man hat wenigstens Zielmuskulatur vollkommen ausgeschöpft, ne, man hat alles ausgeholt, oder würdest du prinzipiell sagen, so, oh nee, eigentlich, also so, ja, akzeptiere halt, wenn Muskelversagen ist.
Ich muss sagen, es kommt extrem auf die Übung drauf an und auf den Grad des Abfälschens, aber wenn du mich so fragst, bin ich eher auf der Seite der Strict-Ausführung. Hm. Beispielsweise bei, so kurz ein Beispiel, wo es ein bisschen mehr drauf ankommt, ein Beispiel, wo es ein bisschen weniger drauf ankommt.
Also weniger würde ich immer den Bizep-Curl nehmen, so. Das ist für mich immer so ein gutes Beispiel. Oder auch die Lateral Rises, so. Da mache ich lieber noch zwei mehr, wo die Traps vielleicht involviert sind, wie diese auf der Strecke zu lassen, so, weil da ist halt auch Muskelversagen
also ich denke,
schwer.
Gott, bei den, also beim Seitheben würde ich sagen, sehe ich sogar das gezielte Cheaten sogar als sinnvoll an, bis zu einem gewissen Grad.
Ich sehe auch Partials bei Seitheben tatsächlich als sinnvoll an.
Partials habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht und auch mit ein bisschen Schwung holen am Anfang, um eben diese Anfangs 10, 15 Grad zu überwinden, wo der Side halt eh nicht so viel macht.
Ja.
Also ich denke, das hat schon, dort sehe ich sogar eher als hilfreich an. Dann ein anderes Beispiel, wo ich es jetzt auch noch okay finde. Puh, ist doch schwierig, mir da was einfallen Chest. Zu lassen, was ich da...
Flies ist so ein Ding, was mir immer noch ganz gut geht. Wo ich dann merke, so ich komme vielleicht...
Wie meinst du?
Bei einer Fly... Also ich versuche zumindest in letzter Zeit eigentlich immer die Schulterblätter hinten relativ in der Adduktion zu halten. Das habe ich eine Zeit lang auch mal anders gemacht, also so, wenn ich so Crossovers gemacht habe oder so irgendwas. Aber jetzt aktuell versuche ich auf jeden Fall das Schulterblatt zu fixieren und ich merke manchmal, ich komme halt eben bis zu einem gewissen Punkt und ich arbeite primär aus der Schulter, also über eine Adduktion. So, aber wenn ich quasi bei Fliegenden merke oder bei Flies in jeglicher Art, ich komme nicht mehr ganz hoch, so dann akzeptiere ich es und mache trotzdem meistens noch so ein, zwei, weil so diese Range of Motion eigentlich maximal so ein, zwei Zentimeter beträgt, wo man dann vielleicht nicht mehr ganz zusammenkommt.
Ich habe noch mal ein Beispiel bei Rear Delt Flies.
Die knall ich auch einfach voll.
akzeptiere ich auch, wenn es ein bisschen die letzten Power Reps nicht mehr full ROM waren.
Es ist so witzig, dass du genau das Beispiel jetzt gerade nimmst, weil ich habe gestern mit einem Klienten zusammen Facepulls gemacht und er fragt mich so, ja, und wann höre ich jetzt hier auf? Also so nicht einfach, wenn der Muskel nicht mehr kann, wenn er gar nicht mehr kann, weil die Traps, die können immer noch. So, die machen wahrscheinlich auch noch 40 Reps. So, aber dein Rear Delt, wenn der bei 50% von der ROM angekommen ist, so, dann weißt du, okay, der hat genug gearbeitet. So, ansonsten, ja, krass, denk gutes auch. Beispiel, ja.
Also Side Delts, Rear Delts halte ich sogar das Abfälschen, Cheaten sogar für sinnvoll, um das festzuhalten. Hm. Übungen, bei denen du überhaupt nicht cheaten kannst, praktisch sind Deadlifts. Also außer du machst einen Ultra-Rundrücken und das ist auch die Frage, wie viel Kraft es dir überhaupt gibt. Hm. Ich denke nicht so viel. Hm. Da kommst du entweder hoch oder nicht. Ganz einfach.
Ja.
Also, okay, wenn wir jetzt beginnen mit den Knien da noch zu bouncen und so, was ich auch wieder sehe, was du irgendwie so mit den Knien, also mit den Oberschenkeln gegen die Stange zu stoßen und so, das sehe ich auch im englischsprachigen Raum des Öfteren mal. Okay, aber das ist für mich so out of the reach.
Da steht ja auch die Ermüdung gar nicht mehr im Verhältnis. Also so.
Nee, also ich meine, sorry, dass wenn du das machst, das ist für mich so, das ist für mich gar nicht mehr, das ist für mich nicht mal mehr abfälschen, das ist einfach nur. Straight.
Sag's.
Also fürs Bodybuilding straight dumm.
So dumm.
Wenn es im Powerlifting noch irgendwie ein giltet und kein Fehlversuch gibt, okay, kann man darüber diskutieren, aber im Bodybuilding ist es straight
dumm. Also man muss vielleicht auch immer dazu sagen, so bevor wir jetzt hier auch so ganz schlecht drüber sprechen, vielleicht sind das auch einfach nur ein paar Instagram-Versuche, so, ne? Also vielleicht spiegelt es das Training nicht wieder, ne? Aber alleine die Tatsache, dass die Verletzungsgefahr in dem Moment so hoch ist, dass du dich auch gut und gern mal ein halbes Jahr komplett oder ein Jahr ins Auskatapultieren kannst mit so einem Quatsch. Allein das wäre es mir als Profiathlet oder als ambitionierter Athlet nicht so, das kann mir nicht so wichtig sein, oder? Also wenn du weißt, die Kacke könnte mich jetzt 2 Jahre rauskatapultieren, während irgendjemand anderes dann aufholt und ich deswegen irgendwann hinter dem platziert werde. So, das ist für mich nicht drin. Genauso ist es für mich nicht drin, irgendwie Fußball auf dem Bolzplatz zu spielen aktuell. Mach ich nicht. So, das ist nicht mein Business. So, ich will im Bodybuilding gut werden und ich will nicht mich durch irgendeinen Quatsch verletzen. So, wenn ich vom Auto angefahren werde, ja gut, so kann ich nichts für. Schön, aber es ist in meiner Verantwortung, was ich mache, um in dem Sport besser zu werden oder eben nicht. Und da gehören halt eben so Dinger halt dazu. Das geht nicht.
Also ich glaube, Porsches gibt es. Ich habe bezüglich Porsches habe ich schon eine relativ positive Einstellung. Ich denke, da kann bei vielen Übungen machen Porsches Sinn. Bei vielen. Aber nur bei Übungen, bei denen auch quasi dann bei den Porsches hauptsächlich die Zielmuskulatur arbeitet. Mhm. Wenn du zum Beispiel ein Bent Over Rows Porsches machst, da arbeitet dein Rückenstrecker verhältnismäßig mehr als die ganze Zugmuskulatur, die du eigentlich ja auch trainieren möchtest. Mhm. Da stimmt das Verhältnis dann nicht mehr. Dann arbeitet die Stabilisationsmuskulatur verhältnismäßig noch mehr bei einem Porsche als bei keiner Porsche, halt bei einer Full Row. Ja. Wenn du halt eine Übung hast, bei der du einfach Porsche machst und die genau gleiche Muskulatur arbeitet, wie zum Beispiel bei Leg Curls. Wenn du Leg Curls machst und auch ein paar Porsches machst, arbeiten immer noch die Hams.
Mhm. Ja.
Die Waden in quasi knapp gestreckten Dingen noch mehr, aber du kannst die Porsches auch im oberen Bereich machen vielleicht oder so. Was ist, ich meine, das ist so das Ding. Aber wenn halt durch das du Porsches machst, die Zielmuskulatur weniger arbeitet, verhältnismäßig als die Stabilisationsmuskulatur, sag ich mal, oder die sekundär trainierte Muskulatur, ist es einfach nicht sinnvoll. Und bei Übungen, bei denen du eben, ich habe auch gerade wieder gesehen, ich mache mich jetzt wahrscheinlich extrem unbeliebt, aber bei Doug Miller, habe ich jetzt auch gesehen, wie der, er schreibt auch irgendwie Extreme Loose Form Pendlay Rows. Mhm. Und was ich da sehe, ist eigentlich mehr oder weniger einfach
Bend over Deadlift. Oder mit Absätzen.
Weil, das Ding ist, wenn du dir anschaust, wie viel quasi die Ellenbogen nach hinten wandern, schau dir das wieder mal ganz genau an, dann wirst du sehen, dass quasi eigentlich die Ellbogen fast nicht nach hinten wandern und einfach danach der quasi ganze Oberkörper nach unten gezogen wird. Mhm. Und dadurch die Illusion quasi, dass du die Ellbogen hinten hattest, quasi erschaffen wird. Also es ist wie so, die Ellbogen sind schon hinter dem Körper zu einem gewissen Zeitpunkt, aber nicht, weil du sie nach hinten gezogen hast, sondern weil du den ganzen Oberkörper einfach noch weiter nach vorne befördert hast, während du die Ellbogen genau dort gelassen hast.
Ja.
Muss ich es wieder nochmal anschauen, dann weißt du genau, was ich meine. Es ist so, und das ist einfach, kann man machen für den, für den Rückenstrecker.
Ja, das Ding ist halt, das Problem ist, wenn man so Aussagen trifft, dann ist es immer so, ja, aber der hat das und das erreicht. So, ne? Also ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile ja, oder das ist halt Doug Miller, so, ne? Ja, okay, es ist Doug Miller, aber es geht um Doug Millers Training oder um die Übungsausführung. Und die Übungsausführung, die ist halt nicht korrekt. So, ne? Und da muss man ja einfach, also so, man muss dann ja die Fakten einfach gegenüberstellen. So, gut ausgeführte Übung mit guter Technik. Schlecht ausgeführte Übung mit schlechter Technik. Dieses Outcome muss man einfach gegenüberstellen und was anderes machen wir ja gerade nicht. Wir stellen nur das Outcome der Übung gegenüber und dann kann man halt eben auch so eine Aussage treffen wie, das ist halt Quatsch. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist auch jetzt nicht verwerflich oder so.
Du musst es einfach irgendwie begründen können, wieso du es so ausführst.
Ja.
Und ich kenne keine Begründung, wieso er das so macht. Also ich sehe keinen einzigen Vorteil für irgendeinen Muskel, außer für den Rückenstrecker und vielleicht noch die Glutes. Aber wenn du einen Pendlay Row machst, willst du ja wohl kaum die Glutes und den Rückenstrecker hauptsächlich trainieren, weil für das gibt es die Deadlifts. Mhm. Wieso machst du dann eine Row?
Ja.
Also das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich sage nicht, dass es gibt nicht so die Ausführung, aber wenn deine Ausführung deutlich von dem quasi von Konventionen, wie man Übungen ausführt, so mal extrem abweicht, musst du es einfach begründen können. Wenn du es begründen kannst, wie zum Beispiel beim Seitheben jetzt bei uns, dann ist es easy. Dann kannst du es begründen. Mhm. Dann spielt auch nichts dagegen. Aber wenn du es halt nicht begründen kannst und die einzige Begründung, die schlussendlich übrig bleibt oder die ich mir überhaupt vorstellen kann, ist, bewegst mehr Gewicht.
Mhm. Ja. Ja, das
macht einfach keinen Sinn.
Bei Doug Miller weiß ich jetzt auch zum Beispiel so, er sagt ja selbst so, er trainiert extrem schwer und einen extrem hohen Reps. Ja. So, ja. Vielleicht ist es das, dass er sagen will, okay, er will diese Rep Range targetieren, aber dann würde ich halt auch ein leichteres Gewicht halt holen, ne? Dass halt eben die Zielmuskulatur in der Rep Range halt auch noch effizient trainiert. Keine Ahnung. Also keine Ahnung, Erfolg spricht ja irgendwo für sich, vielleicht hat er so tatsächlich die Erfahrung gemacht, aber es ist halt auch genau gegenüber nie gesagt, so was wäre, wenn er es halt auch anders machen würde.
Genau, das ist es halt. Und ich denke, da bin ich genügend erheblich zu sagen, dass er wahrscheinlich bei gewissen Muskelgruppen wahrscheinlich noch besser aufgestellt wäre. Mhm. Bei gewissen vielleicht auch schlechter, vielleicht wäre dein Rückenstrecker schlechter, vielleicht wären seine Glutes und Hams schlechter, kann sein. Aber dein Rücken wäre besser, wenn er die Pendley Rows ein bisschen strikter ausüben würde, weil er hat null exzentrische Phase dabei, null. Mhm. Isometrisch halten vorne, oben oder unten, null. Mhm. Er hat eigentlich nur eine konzentrische mit extrem viel Schwung aus dem Rücken. Mhm. Und das kannst du mir einfach dann nicht verkaufen, dass es irgendwie sinnvoll ist für die Lats.
Ja.
Zum Beispiel, ja. Oder die Traps. Das macht einfach keinen Sinn, sorry. Mhm. Also,
Ja, ist tatsächlich schwierig. Ne? Da kann man sich jetzt auch drüber streiten. So. Also über Sachen.
Aber eben, wenn du es halt kompensierst über halt irgendwie 20, 30 Reps und 27.000 Sätze, dann kann es schon sein, dass für die Letzten das reicht.
Ja.
Aber steht dazu in keinem Verhältnis, was du hättest machen müssen, um die Letzten zu treffen. Weil vielleicht hättest du in 4 Sätze mit Strict Form wahrscheinlich die Letzten gleich targetiert wie, keine Ahnung, deine 7x20.
Ja. Und das wiederum erhöht ja auch das Verletzungsrisiko wieder, ne? Wenn du viel mehr Volumen ballerst, was du eigentlich nicht machen müsstest, ja, ist halt die Frage so, ob das halt eben so zielführend ist irgendwo, ne? Also gerade auch, wenn man im Hinblick späteren Alters oder so, wenn du mit 60 halt auch noch trainieren willst. Aber wie gesagt, ja, das ist halt immer schwierig, auch über jemanden dann zu urteilen, der halt schon so lange trainiert und der halt auch so krass aussieht, ne? Das ist echt.
Aber was ich glaube eben bei ihm, dass diese Übungsausführung, die er so quasi propagiert überall. Ich glaube, die ist schon auch verantwortlich für seinen Erfolg dahingehend, dass seine Glutes, seine Hams und seine Quads extrem stark sind.
Und der auch Rücken, sein
Rückenstrecker ist extrem stark.
Aber der Rücken auch allgemein.
Aber, ja, aber ich finde den Rücken, den Lat, finde ich jetzt nicht besonders.
Also ich finde den schon
crazy.
Ich finde alles an dem crazy. Den Lat.
Ich finde den Rücken und Brust, finde ich, von ihm, das sind so deine Schwachstellen, würde ich sagen. Also im Vergleich zu den überkrassen Beinen, überkrassen Gluten, überkrassen Schultern, Armen.
Ja.
Im Verhältnis. Ja, ich sage nicht, dass ich einen besseren Rücken habe als er. Ich sage nur, er hat im Vergleich zu seinen anderen Muskelgruppen hat einen schwächeren Rücken, meiner Meinung nach, als
Beine. Ich muss jetzt parallel, werde ich jetzt meinen Doug Miller auschecken nochmal. Also ist auf jeden Fall komplett ein crazy Vieh.
Und das könnte ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich weniger. Das ist seine Ausführung bei den Pendley Rows, die wahrscheinlich ja mehr auf den Rückenstrecker gehen, mehr auf die Hams und Glutes gehen. Ja. Deswegen sind dann Hams und Glutes wahrscheinlich auch so gut.
Ja.
Vergleichsweise dafür seine Lats im Vergleich halt, nur im Vergleich halt nicht so gut.
Ja, krass.
Vielleicht ist es das, vielleicht macht er insgesamt schon, vielleicht ist es insgesamt für ihn stimmig, wobei ich denke, vielleicht müsste er einfach ein bisschen weniger so trainieren, wie er trainiert, und vielleicht ein bisschen mehr noch strict Form Lat-Übungen reinnehmen, dann würde er wahrscheinlich noch besser aussehen. Wahrscheinlich würde er nicht besser aussehen, wenn er alles komplett umkrempelt, aber vielleicht ein bisschen mehr noch dazu, strict Form für den Lat.
Hm.
Keine Ahnung, vielleicht ist deswegen auch mein Rücken gut und meine Hams so schlecht, weil ich vielleicht ein bisschen weniger wie Doc trainiere. Vielleicht muss ich mehr wie Doc trainieren, für bessere Glutes und irgendwie Hams. Maybe, I don't know.
Ja, es,
aber für die Lats kann ich es jetzt nicht begründen, wieso er so ausführt.
Nee. Also, du weißt, das Ding ist, ich finde, jeden anderen würde man auch kritisieren für eine Ausführung like this. Sprich, wenn ich einen Klienten hätte und ich den so trainieren sehen würde, dann würde ich auch sagen, Digga, nee, geht nicht. So, ne? Also 30 Kilo, 40 Kilo runter so und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ne? Aber man gibt halt eben diesem Standing von einer gewissen Person dann einen extrem großen Stellenwert. Das ist ja genauso auch, wenn viele IFBB-Pros immer sagen so, ja, die Netties ist so, die machen so und so, Science-Based hier, alles Bullshit, weil wir es anders kennen. So, keine, ist ja auch keine Begründung halt. Ne? Es ist halt super schwierig so. Wo liegt jetzt die Wahrheit? Also Wahrheit ist ja auch immer so ein ekliges Wort, aber was gibt dir das Recht dann in dem Moment einfach eine Sache so zu sagen, wie du sie sagst? Und wie wir eben schon festgehalten haben, es hat ja jetzt auch eine Begründung, warum wir einfach sagen, die Übung könnte besser ausgeführt sein. Die könnte auch anders mehr in der Zielmuskulatur.
Das Ding ist einfach schlussendlich, was viele nicht oder zu wenig im Kopf behalten ist, also ich vielleicht auch so ein Teil, viele Leute sehen so aus, obwohl sie Dinge so machen, wie sie sie tun. Mhm. Nicht weil. Mhm.
Ja.
Es kann sein, dass gewisse Leute einfach Fehler machen können und sie trotzdem noch so viel besser sind als andere. Und nicht, weil sie Dinge falsch machen.
Bin ich bei dir, ja.
Und das ist halt, das ist genau der Punkt. Wann erkennst du, dass jemand etwas vielleicht falsch, also sagen wir mal, besser machen könnte, wenn er keine Begründung hat, wenn er es nicht begründen kann? Wenn du keine Begründung für dein Vorgehen sagen kannst, wenn du sagst, die macht das so und so und auch keinen Vergleich hast, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sagt, Sumo Deadlifts sind besser als Conventional Deadlifts für die Hypertrophie im, keine Ahnung, ganzen Körper, sage ich mal jetzt. Wenn du halt noch nie Conventional Deadlifts gemacht hast und das auch anatomisch oder sonst wie nicht begründen kannst und einfach sagst, ja, ich habe es bis jetzt immer so gemacht und es hat gut funktioniert. Das ist dann halt genau der Punkt. Deswegen vielleicht bist du dann so gut, obwohl du das so machst, obwohl du Sumo Deadlifts machst und du wärst noch besser, wenn du Conventional Deadlifts machen würdest. Wenn jetzt jemand aber quasi Sumo Deadlifts macht, auf eine gewisse Weise und vielleicht Erfahrung mit Conventional Deadlifts hätte, genügend, und das begründen könnte, aufgrund seiner Hebel, aufgrund seiner Anatomie etc., bla bla bla, dann kannst du sagen, okay, fair enough.
Ja.
Dann macht es wahrscheinlich sogar, könnte es sogar sein, Sinn, aber sobald jemand keine Erklärung hat dafür,
ja,
und auch keinen Vergleich hat, auch das noch nie anders probiert hat, dann wäre ich sehr skeptisch generell. Wenn jemand sagt, das hat bis jetzt gut so funktioniert, ja, gut, vielleicht, aber nicht sehr gut.
Oder?
Und vielleicht, ja.
Hätte
besser. Das sind so die Dinge eigentlich, die Take-Home-Message. Ja.
Gutes Abschlusswort, oder?
Ja, weil schlussendlich, je länger wir darüber reden, desto weniger kritisch spreche ich über die ganzen Übungen, merke ich gerade selber. Also vor dem Sprech hätte ich jetzt gesagt, Sumo Deadlift ist kompletter Waste. Stiff Deadlift ist kompletter
Waste. Ja, also wir wissen ja beide, es kommt immer auf den Kontext an. So, ne? Also so, das kann man ja fast nie pauschalisieren. Also wir haben, denke ich, schon auch unsere Meinung gut zu gewissen Übungen gesagt. Ne? Also ich glaube, man kann schon raushören, dass wir, also man versucht ja auch, wir sind wenigstens so eingestellt, dass wir versuchen trotzdem das Gute noch irgendwo rauszuziehen. Ne? Also ist ja nicht so, dass man einfach pauschal sagt, das ist scheiße, sondern man geht hin und analysiert und evaluiert und dann entscheidet man, okay, ist eine Übung gut oder tendenziell eher schlecht so. Und es gibt einfach Übungen, die sind, wenn sie gewissermaßen ausgeführt sind, einfach tendenziell schlecht.
Ja, und ich hoffe, es ist rübergekommen, dass wir das quasi unsere Meinung zu gewissen Übungen auch begründet haben. Und wenn jemand findet, dass irgendwas noch nicht verstanden hat, dann schreibt es doch in die Kommentare. Würde mich auch wundern nehmen, ob wir da vielleicht auch einen blinden Fleck haben bei gewissen Übungen. Wenn ihr denkt, dass wir das nicht genügend begründet haben, unsere Meinung zu irgendeiner Übung, würde mich auf jeden Fall persönlich einfach interessieren.
Ich hätte auch Bock, wenn jemand hier unter euch ist, ne, der die Übungen ausführt, auch vielleicht auch genau so ausführt, aus einem gewissen Grund, oder ihr eine Person kennt, die sich da anbieten würde, die vielleicht auch mit uns in den Podcast kommen würde, dann würden wir auch hier einen zweiten Part mal machen mit den Übungen und beziehungsweise mit gewissen Übungen, mit den bestimmten Personen dann drüber sprechen und auch gerne diskutieren, ja, weil das macht mir eigentlich prinzipiell viel mehr Spaß, mit jemandem auch zu diskutieren, eine andere Meinung zu lernen. Ja, also wir lernen ja immer noch weiter. Also das würde mir auf jeden Fall richtig viel Spaß machen. Also wenn ihr jemanden wisst, schreibt mir oder dem Jannis gerne eine DM auf Insta. Schreibt es in YouTube in die Kommentare, wenn euch jemand einfällt. Und dann holen wir die Leute auf jeden Fall gerne rein und dann machen wir einen geilen Roundtable hier, Part 2. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich denke, du wärst auch mit am Start auf jeden Fall, oder?
Sehr gerne, ja. Weil eben, wie gesagt, ich sage nicht, dass wir jetzt sagen, dass unser Verdikt zu gewissen Übungen jetzt so ein steingemeißeltes Dogma ist und einfach so die Übung ist jetzt einfach schlecht und das ist jetzt einfach so und das ist die einzige alleinige Wahrheit. Sondern wir haben einfach begründet, wieso wir gewisse Übungen für weniger geeignet halten oder gewisse Übungsausführungen als andere. Und wenn wir da irgendwas nicht gesehen haben oder irgendwie einen Punkt vergessen haben, der quasi noch für die Übung spricht, dann würde ich das sehr gerne erfahren, weil, wie gesagt, auch wir lernen immer wieder dazu. Aber ich denke, das hat schon gut getan, auch mal da ein bisschen zu ranten.
Ja,
also, über Ausführungen, die wir so tagtäglich sehen, weil, ja.
Ja, weil gewisse Personen auch ein gewisses Standing haben in der Szene und das als Nonplusultra prinzipiell abgestempelt wird, was sie machen. Und ich finde das halt eben gefährlich. Ja. Also so teilweise, das ist echt scheiße. Muss ich wirklich sagen, so, ja, weil viele Leute es auch einfach kopieren. Ne? Also so dann, die meisten werden jetzt sagen so, ja, aber die Leute haben das nicht einfach zu kopieren und die sollten den Kontext verstehen. Aber die Leute, die lesen sich ja nicht mal den Text runter durch, so was da steht. Also so, ich gucke...
Aber ich muss auch sagen, dass in den Texten auch meistens auch steht, dass sie es genauso, ja, empfehlen.
Ja, das ist das Beste, ich weiß, ich wollte es jetzt nicht aussprechen.
Also fast immer, ja, steht es so drin. Also es ist nicht so, dass sie sagen, macht es nicht unbedingt so, wie ich es mache.
Ja,
sonst steht so, das ist das Beste, macht es immer so, und der, der das nicht so macht, ist dumm. Ja. So in dem Stil wird es vermittelt zum Teil.
Ja, ich wollte es nicht aussprechen. Ich habe gedacht, komm, ich lasse mal was Positives da. Ja, genau. Ein Hoch auf Mike Easterfell und seine Übungsausführung. Die wenigstens gut ist.
Ja, weil wenn du halt so einen Ultraschwung Bent Over Row Triple machst, kannst du ja nicht erzählen, dass das für Bodybuilding,
ja,
allzu gerechtfertigt ist.
Ja. Nee.
Oder begründet es mir, wieso?
Ja, nee.
Ich bin offen dafür.
Wir machen eine Folge.
Ich sehe es nicht.
Es wird sich safe jemand finden lassen. So, also haut wirklich das, ja, haut Namen in die Kommentare, schreibt uns DMs so, Wir holen diejenigen auf jeden Fall rein. Und wie gesagt, so vielleicht denken wir auch einfach falsch. Vielleicht sind wir auch einfach zu biased zu guter Übungsausführung. Ja. Aber vielleicht haben wir auch einfach recht. Kann auch sein. Who knows? Alright, Janis. Ich danke dir, dass du da warst, mein Lieber. Ich denke, wenn die Leute dich finden wollen, die den Podcast hören, die wissen eigentlich, wer du bist. Ansonsten YKara auf Instagram. Und das war's eigentlich, ne?
Ja, Clubhouse auch, aber das ist erst neu.
Ja, mal gucken, wo das überhaupt hingeht.
Lass mir ein Following da.
Easy, Bro.
Und ja, ich hoffe, wir haben da nicht zu hart provoziert.
Ich glaube nicht.
Ich weiß nie.
Ist mir auch egal.
Ich habe schon mal gewisse Personen über ihre Übungsausführung auf eine, sagen wir, fragliche Art kritisiert. Und da kam es dann auch relativ krass retour. Aber eben, ich glaube, wir haben das da auf eine relativ, soll ich sagen, allgemeinverträgliche, objektive Art getan. Von dem her, kein Grund.
Ich weiß aber welche. Ja, okay. Das ist aber, glaube ich, nicht ein Verhältnis zu setzen. Obwohl es auch, ja, egal.
Nee. Egal. Ich sehe es ein. Man kann es auf eine gewisse Art machen, wie es,
ja,
keine Ahnung, nicht respektlos erscheint. Und auf eine Art machen, die halt, ja, gewissen aufstößt. Und ich denke, das Letzte habe ich gelernt.
Perfekt. Alright, Bro. Ja. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao.
Bye, bye.
Vielen Dank, dass du die Episode bis hierhin durchgehört hast. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen, denn ihr wisst, der Janis, als auch ich, wir sind beide eigentlich, ja, der Science-Based Community, wenn man das Ganze so ausdrücken möchte, angehörig. Allerdings haben wir in den letzten Jahren immer mehr verstanden, wie wir das ganze Thema oder wie wir allgemein Studien auch besser auf unser Training implementieren können oder übertragen können und sind da mittlerweile auch ein bisschen nicht mehr ganz so strikt unterwegs, wie wir es vielleicht einmal waren, weil wir es einfach mittlerweile auch ein bisschen besser wissen als damals. Und ich denke, das ist eben so eine wichtige Sache, dass man aus Erfahrung lernt und an Erfahrungen reicher wird und das Ganze nicht auf einer Stelle stehen lässt und ja, sich immer nur auf eine Meinung beschränkt. Dementsprechend hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, wir euch einen guten Mehrwert liefern konnten und ihr vielleicht auch das ein oder andere für euer Training mitnehmen könnt. Wenn euch die Folge, wie gesagt, gefallen hat und ihr mehr von diesen Folgen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, lasst uns ein Abo bei YouTube da, gerne auch einen Kommentar, wie gesagt, mit den Leuten, die ihr hier in dieser Show haben wollt. Und dann wären wir, besonders ich, euch natürlich sehr, sehr dankbar. In diesem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr gerade macht, wo du gerade bist. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.